Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Es geht um Kunstraub, Trophäenkunst und Restitutionen. Die Debatte um Kulturgüter, die aus anderen Ländern stammen und infolge von Kriegen, Kolonial- und NS-Zeit in deutschen Museen, Sammlungen und Archiven gelandet sind, wird seit einigen Jahren kontrovers geführt. Nicht zuletzt mit Blick auf die Eröffnung des Humboldt-Forums in Berlin im kommenden Jahr, wo Objekte aus dem Ethnologischen Museum gezeigt werden sollen. Die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy etwa sorgte für Aufsehen, als sie 2017 aus dem Expertengremium des Humboldt-Forums mit dem Argument austrat, dort sei zu wenig darüber zu erfahren, wie die Gegenstände hierher gekommen seien. Sie wolle wissen, wie viel Blut von einem Kunstwerk tropft. Die Raubkunstexpertin leitet an der TU Berlin das Forschungscluster Translocations. Vor ein paar Tagen trafen sich dort Wissenschaftler aus aller Welt. Isabel Fandrich-Lautenschläger war für uns dabei.
Mit einer Körpergröße von über 13 Metern scheint der Kopf des Brachiosaurus branchii in der gläsernen Decke zu verschwinden. Dinosaurier in Berlin heißt das Projekt, bei dem das Naturkundemuseum mit Technischer und Humboldt-Universität kooperiert hat. 3 Jahre lang forschte Mareike Fennen über die Geschichte der Tendaguru-Expedition auf dem Gebiet des heutigen Tansania.
Das war eine der größten paläontologischen Expeditionen, also quasi eine riesige Translokation in den Jahren 1909 bis 1913, wo 2 deutsche Paläontologen vom Berliner Naturkundemuseum ins damalige Deutsch-Ostafrika, also die Kolonie Deutsch-Ostafrika im Süden des heutigen Tansania geschickt wurden, um nach den Meldungen von riesigen Knochenfunden, die sich als Dinosaurierknochen erwiesen haben, dort weiter zu graben und das sozusagen in Anführungszeichen für die deutsche Wissenschaft zu sichern, diese Funde, wie es genannt wurde.
Die Geschichte der Expedition ist nicht neu. Sie soll jetzt nur anders erzählt werden. Bislang sei sie, angefangen bei den Reiseberichten der damaligen Expeditionsleiter, nur als lineare Erfolgsgeschichte tradiert worden, sagt die promovierte Kulturwissenschaftlerin von der Humboldt-Universität. Die jüngsten Forschungen widmen sich dagegen auch den bislang unsichtbaren Akteuren, etwa den vielen einheimischen Trägern, der riesigen Menge fossilen Materials, die damals aus der afrikanischen Kolonie nach Deutschland transportiert wurde.
Es sind, wenn man sich allein die Zahlen anschaut, 225 Tonnen, die am Ende in ungefähr 800 Kisten im Naturkundemuseum gelandet sind. Das heißt, man kann sich schon die Dimension vorstellen, wie da 4 Jahre lang mit der Hilfe von mindestens bis zu 500 Leuten der lokalen Bevölkerung vor Ort gegraben wurde. Und diese Geschichte sich anzuschauen, diese Objekte und auch die Nachgeschichte, weil es bis heute ein sehr politisches und brisantes und natürlich publikumsanziehendes Objekt ist, der größte Dinosaurier Brachiosaurus branchii, der dann nachher im Naturkundemuseum zusammengesetzt und aufgestellt wurde und ja bis heute dort steht, das war das Ziel unseres Projekts.
Das Dinosaurierprojekt ist gleich in zweifacher Hinsicht Teil einer neuen Ausrichtung von Provenienzforschung. Diese hatte sich bislang darauf konzentriert, die Herkunft von Kulturgütern zu klären, die in der NS- oder Kolonialzeit unrechtmäßig nach Deutschland kamen und teilweise mehrfach den Besitzer wechselten. Mittlerweile steht auch zur Debatte, auf welche Weise Naturkundemuseen zu ihren Sammlungen gekommen sind und wer die Objekte zu welcher Zeit als natürliche Ressourcen, Kultur oder sogar Weltkulturerbe definiert. Außerdem weitet die sogenannte Translokationsforschung, die auf der Tagung im Mittelpunkt stand, den Blick auf den politisch-ökonomischen, sozialen und kulturellen Kontext von Kulturgutverlagerungen. Bénédicte Savoy, Professorin für Kunstgeschichte der Moderne an der Technischen Universität Berlin, fragt außerdem, wie der Besitzwechsel das Objekt verändert.
Translokation heißt in der Genetik, dass wenn ein Gen wandert, dass dieser Gen sich gleichzeitig auch verwandelt, also dass er sich verändert. Und so ist es mit Kulturgütern auch. Wenn sie von einem Punkt A zu einem Punkt B reisen oder gezwungen werden zu reisen, und in andere Strukturen als die ursprünglichen Strukturen wieder aufbewahrt, wieder aufgestellt werden, verwandeln sie sich in ihrer symbolischen Kraft, in ihrer wirtschaftlichen Wert. Also sie werden zum Beispiel zu Kunstmarktobjekte etc.
Bénédicte Savoy und ihr Team nehmen Kulturgutverlagerungen von der Antike bis heute unter die Lupe, die unter asymmetrischen Machtverhältnissen zustande gekommen sind. Translocations, diesen Begriff habe das Forschungscluster selbst geschmiedet.
Um aus dieser Sackgasse, andere Begriffe rauszukommen. Also wenn wir von Beutekunst, Kunstraub, Trophäenkunst, Conquête Artistique etc. sprechen, schleppen wir immer eine Interpretation damit. Wenn die Deutschen von Beutekunst sprechen, meinen sie die russischen Kampagnen des Jahres 1945. Wenn die Franzosen von Spoliation sprechen, meinen sie nur den NS-Kunstraub.
Bénédicte Savoy will viele Perspektiven mit einbeziehen. Die der vom Verlust Betroffenen ebenso wie die der neuen Eigentümer. So kann durch Kulturgutverlagerungen eine Leerstelle entstehen. Dr. Jens Hüsken vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste hat untersucht, wie sich die heutigen Bewohner der kleinen Antilleninseln St. Thomas, St. John und St. Croix an das Ende der Sklaverei 1848 erinnern und wie die Dänen als ihre einstigen Besatzer.
Weil das ein besonders einschneidendes Erlebnis für die Personen natürlich war, die ihre Freiheit selbst erlangt haben auf diesen Inseln und die vor Ort anders daran erinnern, als natürlich der dänische traditionelle Historismus das tut. In Dänemark gibt es eben eine auf den damaligen Gouverneur ausgerichtete Überlieferung, die diesen als den humanen Befreier der Sklaven stilisiert, während die Sklaven selbst sich auf eine Einzelpersonen aus ihren Reihen in der oralen mündlichen Überlieferung berufen haben, der Befreier gewesen sei. Und das ist in der Bevölkerung immer weiter tradiert worden.
Die mündliche Überlieferung habe sich dadurch verfestigt, dass die Inselbewohner nicht mehr im Archiv der dänischen Kolonialverwaltung nachforschen konnten, erzählt der Historiker. Als Dänemark die Inseln 1917 an die Vereinigten Staaten verkaufte, wurden die Dokumente zwischen beiden Ländern aufgeteilt.
Translokationen können natürlich genauso gut auch Archivalien betreffen. Also das ist jetzt dieses Beispiel der dänischen Archive ist ja kein Einzelfall. Das gibt es ja durchaus öfter in der Geschichte, dass Archive im Zuge von Kriegen, aber auch eben in solchen Kolonialdiskursen verlagert werden und dadurch die Gesellschaften vor Ort eigentlich den Zugang zu ihrer eigenen Geschichte verlieren.
Eine Wissenslücke zu schließen scheint allerdings nicht immer erwünscht. Christian Fuhrmeister vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München hat sich im Rahmen eines EU-Projekts mit Kulturgutverlagerungen in der Alpen-Adria-Region in Italien, Kroatien und Slowenien beschäftigt. Es geht um Kulturgüter, die infolge des NS-Besatzungsregimes die Besitzer gewechselt haben. So entdeckte der promovierte Kunsthistoriker mit seinem Team im Museumsdepot in der norditalienischen Kleinstadt Udine 4 Gemälde, die einst einer jüdischen Familie gehört hatten. Im Normalfall gelte es als Erfolg, Lost Art zu entdecken, betont Fuhrmeister.
Wir haben Objekte, die hat einer Familie gehört, das weiß die Familie nicht. Wir finden auch die Familie, wir konfrontieren die mit dieser Information und dann geht man üblicherweise davon aus, dass die sagen, oh ja, ist ja interessant, vielen Dank, good to know. Und das war halt gar nicht. Und diese Erwartung wurde enttäuscht.
Möglicherweise habe die Erbin aus der dritten Generation mit der schmerzhaften Vergangenheit abgeschlossen, so Christian Fuhrmeister. Der Fall sei bislang ungelöst, aber für die Forschung aufschlussreich. Auch in einem größeren gesellschaftlichen Kontext kann die Rückgabe von Kulturgütern unerwünscht sein. Andrea Scholz, die am Berliner Ethnologischen Museum die Bedeutung von Objekten aus der Amazonasregion untersucht, berichtet, dass die indigene Bevölkerung dort ein anderes Verständnis von Eigentum hat. Als ein Missionarsmuseum im brasilianischen Manaus rituellen Tanzschmuck an die indigene Community restituieren wollte, habe diese verängstigt reagiert. Der Schmuck war mit Spiritualität und Handlungsmacht verbunden, sagt die promovierte Ethnologin.
Das eine Problem ist, dass dieser Tanzschmuck zwar überall im gesamten Gebiet des oberen Rio Negro vorhanden ist und auch immer ähnlich aussieht, aber dass diese Ähnlichkeit nicht unbedingt eine Identität impliziert. Das heißt, je nachdem, um welche Gruppe und um welchen Clan es sich handelt, sind die Objekte eben tatsächlich unterschiedlich. Aber man kann nicht sozusagen Objekte, die ähnlich aussehen, zum eigenen Clan zurücknehmen, weil das eben Schaden bringen kann.
Der Kulturanthropologe Dr. Thiago da Costa Oliveira von der Universität in Rio hält es deshalb für entscheidend, verlagerte Kulturgüter nicht einfach zu restituieren, sondern mit den Betroffenen in einen Dialog zu treten.
If you
keep the objects close,
wenn man die Objekte für sich behält, lässt sich kein Austausch darüber gestalten. Aber auch wenn man die Objekte zurückgibt, beendet man jede Form von Beziehung. Unsere Idee ist, dass die Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, vorbei sind. Jetzt müssen wir nach Wegen suchen, wie sich ein Austausch der Beteiligten eine möglichst gute Beziehung gestalten lässt. Beide haben die Erfahrung gemacht, dass die indigenen Projektpartner in Südamerika sich nicht dafür interessieren, wer ihnen einst die Objekte genommen hat. Provenienzforscher sollten deshalb nicht weiterhin allein Eigentümerketten rekonstruieren, sondern das Wissen beider Seiten gleichberechtigt nebeneinander stellen. Wissen zu teilen, darum geht es auch bei den Dinosaurierknochen im Berliner Naturkundemuseum. Im kommenden Jahr sollen die Forschungsergebnisse, um die Sicht tansanischer Wissenschaftler erweitert, als Buch auf Kiswahili erscheinen, erzählt Mareike Fennen. Die Kulturwissenschaftlerin plädiert für eine langfristige Kooperation, auch mit den tansanischen Parlamentariern, die eine Restitution fordern, sowie mit der lokalen Bevölkerung. Diese hat die Dinosaurier nicht vergessen.